Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine holt. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 24. Februar 2022, gleich dem 5. Esfand 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei: Feinde wollen in Iran Verzweiflung stiften. Iran und Irak unterzeichnen Sicherheitsabkommen. Ansarullah-Führer: USA verlängern Jemen-Konflikt, um Profit aus Waffengeschäften zu ernten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ansarullah-Führer: USA verlängern Jemen-Konflikt, um Profit aus Waffengeschäften zu ernten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei: Feinde wollen in Iran Verzweiflung stiften. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sagt: Die Schaffung von Verzweiflung in Iran gehöre zu den wichtigsten Strategien der Feinde des Landes. Er machte diese Äußerungen am Donnerstag bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden und Mitgliedern der Expertenversammlung in Teheran. Ayatollah Khamenei sagte, einige Feindschaften gegenüber der Islamischen Republik seien politische Feindschaft und fügte hinzu, zum Beispiel verfolgt die Islamische Republik eine Haltung in der Palästina-Frage und Weltmächte haben eine andere Position. Das schafft Feindschaft. Diese sind nicht sehr wichtig. Was wichtiger ist, ist die intrinsische Feindschaft. Die Natur der Islamischen Republik schafft diese Feindschaft, fügte das Oberhaupt hinzu. Das islamische System ist gegen diejenigen, die an das westliche Rezept glauben, das gegen jede Art von religiöser Einmischung in soziale Angelegenheiten ist, oder gegen die Führer der liberalen Demokratie, die eine Verschwörung ausgeheckt haben, um hinter der falschen Flagge der Freiheit und Demokratie die Ressourcen der Welt zu beherrschen und zu plündern, sagte er. Die Islamische Republik habe eine solche Verschwörung gestört, indem sie Demokratie und Freiheit neben Religion gestellt hat. Das Revolutionsoberhaupt warnte davor, dass einige westliche Länder die liberale Demokratie nutzen, um die Welt zu beherrschen, betonte jedoch, dass die Islamische Republik neben der Religion auch Demokratie und Freiheit bringe. Ayatollah Khamenei erklärte, dass eine auf Religion basierende Demokratie zu Feindseligkeit führt, weil sie die Verschwörungen der Feinde vereitelt. Iran und Irak unterzeichnen Sicherheitsabkommen. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat am Donnerstag bei einem Treffen mit dem nationalen Sicherheitsberater des Irak, Qasem al-Araji, in Bagdad bilaterale und regionale Fragen erörtert. Bei diesem Treffen dankte der Außenminister dem irakischen Sicherheitschef al-Araji für seine Bemühungen, Sicherheitsbedenken Teherans an den Grenzen der beiden Länder zu bewältigen. Dabei betonte Amir Abdollahian, dass Teheran einen stabilen und modernen Irak unterstütze, und brachte seine Zufriedenheit zum Ausdruck, dass es den beiden Ländern Iran und Irak gelungen sei, ein Sicherheitskomitee zu bilden mit der Mission, Sicherheitsbedenken Irans in der irakischen Kurdenregion auszuräumen. Der Sekretär des Hohen Nationalen Sicherheitsrats der Islamischen Republik Iran, Ali Shamkhani, wird laut dem Außenminister Hossein Amir Abdullahian bald in den Irak reisen, um dort mit den Irakern ein Dokument zur Sicherheitskooperation zu unterzeichnen. Ferner bezeichnete Irans Außenminister die Anwesenheit konterrevolutionärer und separatistischer Kräfte nahe der iranischen Grenze als inakzeptabel und erklärte, dieses Problem stelle eine Bedrohung nicht nur für Iran dar, sondern auch für den Irak und die Kurdenregion dar. Rasim al-Araji, der nationale Sicherheitsberater des Irak, gratulierte seinerseits zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution und bezeichnete die jüngste Intrige zum Angriff auf die Islamische Republik Iran als Illusionen. Al-Araji hob dann die Bedeutung regionaler Zusammenarbeit hervor und stellte fest, dass bei weitreichenden Kooperationen zwischen den Ländern der Region kein Platz mehr für die Präsenz von fremden Mächten in der Region bleibe. Ansarullah-Führer: USA verlängern Jemen-Konflikt, um Profit aus Waffengeschäften zu ernten. Der Leiter der populären Ansarullah-Widerstandsbewegung im Jemen gab an, die Vereinigten Staaten würden die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt im vom Krieg zerrissenen Jemen absichtlich verlängern, um riesige Gewinne aus Waffengeschäften mit Saudi-Arabien und seinen regionalen Verbündeten zu erzielen, die an dem verheerenden Krieg beteiligt sind. Abdul Malik al-Houthi machte die Bemerkungen in einer Fernsehansprache am Donnerstag, als Menschen in einer Zeremonie in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a teilnahmen, um dem verstorbenen Vorsitzenden des obersten politischen Rates des Jemen, Saleh al-Samad, zu huldigen. Er fügte hinzu, dass die USA weiterhin jede Initiative des Sultanats Oman und anderer torpedieren, um den landesweiten Frieden und die Stabilität im Jemen wiederherzustellen. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate müssen in jedem zukünftigen Abkommen Verpflichtungen eingehen. Die Naturreservate des Jemen wurden von der von Saudi-Arabien geführten Aggressionskoalition besetzt und die Allianz ist dafür verantwortlich, den Jemeniten Verkaufserlöse vorenthalten zu haben, sagte Houthi. Houthi fügte hinzu, dass Washington die verheerende Militärkampagne gegen den Jemen leite und betonte, dass die Regime von Riad und Abu Dhabi lediglich ihre Befehle ausführen. Es waren die USA, die saudische Beamte dazu provozierten, Samad bei einem Drohnenangriff Ende April 2018 zu ermorden. Seit Beginn der Aggression im März 2015 haben die Amerikaner auch die von Saudi-Arabien geführten Bombenangriffe auf verschiedene jemenitische Regionen befehligt, sagte er. Gericht verurteilt britische Firma wegen verheerender Explosion im Jahr 2020 in Beirut. Der britische High Court hat entschieden, dass ein in London ansässiges Unternehmen, das das explosive Ammoniumnitrat an den Hafen von Beirut geliefert hat, gegenüber den Opfern einer verheerenden Explosion im Jahr 2020 haftbar ist. Die libanesische Anwaltskammer Beirut teilte am Donnerstag mit, dass das oberste Gericht entschieden habe, dass die in London registrierte Handelsfirma für Chemikalien Sabaro Ltd. jetzt Entschädigungen zahlen müsse. Die gewaltige Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020 tötete mehr als 200 Menschen, über 6000 wurden verletzt und große Teile der Hafenstadt beschädigt. Freunde und Familien der Opfer der Explosion sahen die rechtliche Entwicklung als einen seltenen Schritt in Richtung Gerechtigkeit und gegen die politische Intervention, die den Ermittlungsrichter seit über 2 Jahren daran hindert, eine Untersuchung im Libanon zu leiten. Die Anwaltskammer von Beirut hat zusammen mit 3 Familienmitgliedern der Opfer vor mehr als einem Jahr eine Klage an die britische Kanzlei eingereicht. Der Vorsitzende der Anwaltskammer, Nader Kaspar, betrachtete das Urteil als große Errungenschaft, die den Weg ebnete, um die Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit über die Ursachen der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut fortzusetzen. Gerichtsdokumente zeigten, dass Savaro 2013 eine riesige Ladung Ammoniumnitrat gechartert hatte, die schließlich im Hafengebiet von Beirut landete. Es bleibt unklar, wem Savaro gehört. Accountability Now, eine Schweizer Organisation, sagte, einige Familien der Opfer der Explosion in Beirut hätten in Texas eine Klage gegen die amerikanisch-norwegische geophysikalische Dienstleistungsgruppe TGS eingereicht. Die TGS-Firma besitzt ein Unternehmen, das angeblich das Schiff mit dem Ammoniumnitrat im Jahr 2012 unterverchartert hat. Accountability Now sagte, es hoffe, dass die Klage dazu beitragen würde, die Kommunikation zwischen TGS und anderen an der Explosion in Beirut beteiligten Parteien offenzulegen. Erst Wochen nach dem Beben will EU Sanktionen gegen Syrien vorübergehend aufheben. 2 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien, das bereits mit harten US- und europäischen Sanktionen zu kämpfen hatte, hat die EU beschlossen, die Sanktionen vorübergehend zu lockern, um angeblich die Lieferung von Hilfsgütern zu beschleunigen. Laut einer Erklärung des Europäischen Rates müssen Hilfsorganisationen nur in den kommenden 6 Monaten keine Erlaubnis der Regierungen der EU-Mitgliedstaaten einholen, bevor sie Lieferungen und Dienstleistungen an sanktionierte Einrichtungen in Syrien senden. Anfang Februar kritisierte der syrische Außenminister Faisal Miqdad westliche Sanktionen, die seiner Meinung nach die Tragödie und Katastrophe des verheerenden Erdbebens verschärft haben, das am 6. Februar Teile Syriens und die benachbarte Türkei heimgesucht hat. Die Katastrophe des Erdbebens, das Syrien heimgesucht hat, ist groß und was ihr Ausmaß noch verstärkt hat, sind die schwierigen Umstände, die das Land in den letzten 12 Jahren im Kampf gegen den Terrorismus und seine Unterstützer durchgemacht hat, erklärte Miqdad. Ein im Februar von der Asia Times veröffentlichter Bericht besagt, dass die vorübergehende Aussetzung der Sanktionen durch die USA und die EU nicht ausreicht, da dies bedeutet, dass sie jederzeit wieder verhängt werden können. Die Sanktionen sollten ein für alle Mal beendet werden, weil es in erster Instanz keine Rechtfertigung dafür gab, heißt es in dem Bericht. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 3 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijane Bijani mit dem Titel Gole Bore Oshenoi. Das heißt Blüte des Gartens der Bekanntschaft.
نه کبوتری که پیغام تو برد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشی نجویی، نه نسیم گفتگویی. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم در آن سیاه منزل، به هزار بعد ماندی. کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه به نفشی نجویی، نه نسیم گفتگویی. Thank you. کدام را خواندی، به کدام را رفتی؟ گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام کدام را رفتی؟ منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes und willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisejournal Mit uns durch Iran. Die Provinz Khuzestan ist das Ziel unseres heutigen Ausfluges. Die Region ist reich an Ressourcen und Öl und ist daher als Land des schwarzen Goldes bekannt. Die Fläche von Khuzestan beträgt 65.000 Quadratkilometer. Sie befindet sich im Südwesten Irans. Im Norden grenzt sie an die Provinzen Lorestan und Ilam, im Westen an den Irak, im Süden an den Persischen Golf und im Osten an die Provinzen Chorma-Hol-Bakhtiori und Kohkiluye wa Boir Ahmad. Die Industriestadt Ahvaz bildet das Provinzzentrum. Topografisch sind zwei Regionen in der Provinz auszumachen, eine Gebirgsregion und die Ebene. Das Gebirge befindet sich im Norden und Osten, die Berge bilden eine Fortsetzung des Zagros-Gebirges. Zu den wichtigsten Bergen zählen Sardkuh, Kuh Siyah, Kuh Chal und Ob Bandan. Die Ebene liegt dann im südlichen und westlichen Teil der Provinz. Ein Großteil davon besteht aus den Ablagerungen und Mündungsgebieten der Flüsse Korun, Karche und Jarohi mit etwa 41.000 Quadratkilometer. Die gesamte Region liegt nicht sehr hoch. In manchen Teilen ist das Meerwasser weit vorgedrungen, in anderen treten die Flüsse über ihr Ufer und so haben sich große Lagunen gebildet, die hierzulande Hur genannt werden. Die wichtigsten Hur befinden sich auf der Orsadegan und der Shadegan-Ebene. Die größte Lagune bzw. größter Hur nennt sich Hurul Azim, der aus den Überläufern der Flüsse Karche, Derej und Ausläufern von Arvand entstanden ist. Angesichts der topografischen Gegebenheiten ist das Klima unterschiedlich. In den höheren Gebirgsregionen ist der Winter kalt und der Sommer gemäßigt. An den Berghängen herrscht vorwiegend ein Halbwüstenklima, auf der Ebene herrscht ausschließlich Wüstenklima. Dementsprechend zählen Khuzestan und seine Küsten zu warmen Klimazonen. Im Sommer steigt die Temperatur in Ahvaz, Abadan und Esfuhl schon mal auf 50 Grad Celsius. Die Hitze entsteht durch die weiten Wüstenebenen der großen Sandwüsten in Saudi-Arabien sowie die Nachbarschaft zum Persischen Golf, das tiefe Flachland und die fehlenden Berge und Hügel im südlichen Teil der Provinz, sodass diese enorme Hitze ungehindert ins Landesinnere dringen kann. Auf der anderen Seite verdankt die Provinz seinen Wohlstand und Größe unter anderem auch den zahlreichen Flüssen, die seit Jahrhunderten durch dieses Land ziehen. Der wasserreichste Fluss Kordun und der längste Fluss Karche fließen durch Khuzestan. So entstehen grüne und äußerst ertragreiche Landstriche, die auch stets von den Regierungen und den Menschen beachtet wurden. Die ertragreiche Erde, die großen Wasserressourcen und die enorme vorhandene Sonnenenergie, die günstige Arbeitssaison und die fleißigen Bürger haben Khuzestan zu einem Landwirtschaftspol hochgehoben. Ein Drittel der fließenden Gewässer in Iran sind hier vorhanden. In der Produktion von Gemüse beansprucht Khuzestan einen besonderen Stellenwert für sich. In manchen Jahreszeiten decken die Agrarprodukte aus dieser Region einen Großteil des landesweiten Bedarfs. Die Produktion von Zuckerrohr und die Flächen der Palmenhaine sind ebenfalls von Beachtung. Das abwechslungsreiche Klima und Erde verleihen der Provinz ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild. Manche Teile sind mit Wäldern und Gestrüpp, manche mit kleinen Bäumchen und andere wieder nur mit Gras bedeckt. Im Winter beherbergt Khuzestan mit seinen grünen Wiesen viel Vieh. Die Bachtiari-Sippe zieht im Winter in diese Region. Die Tierwelt in Khuzestan kann man sich in zwei Teilen vorstellen: Fische und Jagdtiere. In Flüssen, Lagunen und den Gewässern des Persischen Golfes tummeln sich rund 200 Fischarten. In den Süßgewässern leben Fische mit hohem Ernährungswert, die für die Bevölkerung sehr wichtig sind. Nur ein Teil wird ins Ausland exportiert. Jagdtiere sind der andere Teil der Tierwelt in Khuzestan. Früher bot die Provinz den geeigneten Lebensraum für Rehe, die aber heute deutlich reduziert sind. Sie leben heute in Naturschutzgebieten. Enten, Langschnabelhühner, Rebhühner und dergleichen sind unter anderem in üppiger Population vorzufinden. Füchse, Schakale, Hyänen, Wölfe und Wildschweine trifft man eher in Gebirgs- und Waldregionen. Khuzestan war in der Vergangenheit Teil der großen und unabhängigen Herrscher der Elamiten. Forscher wie Frau Jane de la Foy und Jacques de Morgan aus Frankreich zeigen, dass sich Elamiten etwa 8000 vor Christus in dieser Region angesiedelt hatten. Wahrscheinlich waren sie das erste Volk, das sich hier niedersetzte. Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass das heutige Khuzestan bis zum 13. Jahrhundert vor Christus Elam genannt wurde. Danach tritt der Name Anshan-Susanka, das Land von Anshan und Susa, auf Schrifttafeln in Erscheinung. Etwa 640 vor Christus erobern Achämeniten die Region und benannten sie in Ansan um. Assyrer sprachen aber weiterhin von Elam. Griechische Chronisten während der Achämeniten und Seleukiden, unter anderem Herodot und Xenophon, nannten es Susayana, eine Ableitung von Susa. Khuzestan war für die Fülle und Qualität des Zuckerrohres bekannt. Im 3. und 4. Jahrhundert im Mondkalender nannte man diese Region daher Khuzestan, das Land des Zuckers. Khuzestan im Laufe seiner Geschichte viele Höhen und Tiefen durchlebt, doch das Land war stets Teil Irans. Im 19. Jahrhundert war sie von großer Bedeutung, da sie riesige Ölreserven barg und der Kolonialmacht Großbritannien über den Persischen Golf den Zugang zu freien Gewässern ermöglichte. Im Ersten Weltkrieg griff der englische General de Lamennes den Fluss Avant an. Von dort drangen englische Truppen in Khuzestan ein. Sheikh Hazal, der die meisten arabischen Stämme in dieser Region unter Kontrolle gebracht hatte, wurde zum Handlanger der Engländer. Arabische Nomaden im Westen von Khuzestan erklärten den Krieg und opferten Leben und Hab und Gut, um ihr Land zu verteidigen. Dieser Krieg wurde als Dschihad-Krieg benannt. Schließlich ereilte Sheikh Hazal die Gerechtigkeit. 1339 im Mondkalender einigte sich England mit seinem anderen Handlanger Reza Shah. Der Aufstand von Sheikh Hazal wurde zerschlagen. Nach Reza Shah bestieg sein Sohn Mohammad Reza, ebenfalls westlichen Mächten hörig, den Thron. Er akzeptierte alle Forderungen der USA und Alliierten. Die wichtigste Forderung galt dem billigen Ölverkauf an westliche Staaten, das hauptsächlich in Khuzestan gewonnen wurde. Nach dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution haben Imperialisten den Zugang zum iranischen Öl verloren. Sie hetzten Saddam Hussein gegen Islam, der einen achtjährigen Krieg gegen Iran anzettelte, so sollte Iran geschwächt und Khuzestan abgespalten werden. Doch auch jetzt waren es die persischen Araber, Türken, Kurden, Luren und andere, die Seite an Seite für ihre Religion und ihr Land kämpften und diese Verschwörungen mit großen Aufopferungen vereitelten. Khuzestan haftet in den Gedächtnissen als Land der Liebe und des Blutes. Es erinnert an die Jahre, in denen die Kämpfer standhaft und tapfer für ihre Heimat gerade standen. Das alte Land Khuzestan verfügt über historische, natürliche und industrielle Attraktivität, die schon immer von Bürger, in- und ausländischen Touristen beachtet wurden. Über 7000 Jahre Geschichte bieten einiges an historischen Werken, von denen sie einige Weltruhm genießen. Darüber aber dann in der kommenden Woche. Bis dahin, auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mustafa Jalali Pur mit dem Titel Khushe Chin.
فرزند این سرزمینم در پیه خوشه چینم شادم از پیشه خوشه چینم
ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش شیدن، از شب بهی هر تو بل بل نم خوندن، گر از این سو به آن سو دمیدن. در کشور سبز و گل با شور و شعف نغم کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی انسان، پوششی کجا عشق محنت به دامان،
geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil.
Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, zum zweiten Teil unseres neuen Beitrages Islamischer Lebensstil. Wir wollen heute den Begriff Lebensstil näher erläutern. Ein Lebensstil ist eine Art Regelsystem, welches dem Einzelnen, der Familie und der Gesellschaft einen bestimmten Identität verleiht. Man kann dann darunter auch eine mehr oder weniger umfassende und feste Summe von täglichen Handlungen eines Einzelnen verstehen. Der Lebensstil liefert ein komplettes Paket von Verhaltenssitten wie Konsumgewohnheit und dem Umgang mit anderen, der Bekleidungs- und Sprechart, der Art der Freizeitgestaltung und so weiter. Der Lebensstil setzt sich aus Verhaltensweisen zusammen, die den Überzeugungen und der Werteordnung des Menschen entspringen und auf seine Einstellung zu Dasein und Leben aufbauen. Wenn jemand sich ein bestimmtes Leben wünscht oder eine andere Lebensweise scharf kritisiert, liefert er damit einen Anhaltspunkt für die Werteordnung, gemäß der er seinen Lebensstil wählt. Daher können wir den Lebensstil nicht getrennt von Wertvorstellungen und Überzeugungen sehen. Das äußere Leben und Verhalten eines Menschen ergibt sich aus seinen Überzeugungen. Die meisten Bestandteile eines Lebensstils wählt der Mensch selber. Wenn jemand zum Beispiel in einem Zwangsarbeitslager wegen dem Druck von außen ein bestimmtes Verhalten und auf bestimmte Weise leben muss, kann nicht die Rede von einem Lebensstil sein. Allerdings verbreiten heute die Medien ständig neue Bilder von dem Lebensstil, den sie anstreben, und drängen die Menschen zu einer Wahl dieses Stils. Wenn wir nicht selber eine bestimmte Lebensform eigenständig wählen, werden wir automatisch in dem Rahmen bleiben, welche das Milieu und die Gesellschaft für uns festlegt. Es ist besser, wenn wir bewusst und aufgrund von Selbstentscheidung bestimmen, wie wir unser Leben gestalten wollen, und nicht zulassen, dass die Milieubedingungen unsere Personalität verändern. Der Lebensstil ist die Visitenkarte der sozialen Identität. Durch den Lebensstil wird die Personalität der Menschen aufgebaut, das heißt, der Einzelne stellt sich durch seine Beziehungen, seine Arbeit, seine Konsumartikel und andere sichtbare Dinge, die er selbst gewählt hat, vor. Dazu kommt, dass sich jeder aufgrund seines Lebensstils langsam ein bestimmtes Verhalten angewöhnt, sodass bei ihm eine bestimmte Werteordnung verinnerlicht wird. In diesem gewissen Umfang hängt es dadurch von den äußeren Dingen ab, wie wir die Personalität der anderen einschätzen. Um uns ein Urteil über jemanden zu bilden, stützen wir uns oft auf die Antworten auf Fragen wie folgende. Zum Beispiel, was er von Beruf ist und wie viel er verdient, welche Automarke er fährt und wie seine Wohnungseinrichtung aussieht und so weiter. Auf diese Weise können wir uns auch in etwa eine Vorstellung davon machen, wie er denkt und sich verhalten wird und wirtschaftlich und sozial, politisch und kulturell eingestellt ist. Auf gesellschaftlicher Ebene kann der Lebensstil eine Art Konvergenz hervorrufen. Leute, die jahrelang auf ähnliche Weise ihr Leben gestalten, denken immer mehr auf die gleiche Weise und werden gemeinsame Interessen haben. Diese Konvergenz wird zu denselben Standpunkten und sozialen, kulturellen und moralischen Urteilen führen und zu einer unsichtbaren sozialen Macht heranwachsen. Aber es taucht die Frage auf, wie der Lebensstil entsteht. Gibt es auch verborgene Hände, die die Entstehung des Lebensstils aus dem Hintergrund heraus in die gewünschten Bahnen lenken? Zweifelsohne üben diejenigen Bevölkerungsgruppen, die den anderen wie auch immer voraus sind, eine wichtige Rolle bei der Formung des Lebensstils. Zu ihnen gehören die Persönlichkeiten der Politik und Wissenschaft und Kultur, aber auch erfolgreiche Sportler und Künstler. Allerdings ist der Grad ihres Einflusses unterschiedlich. In einem größeren Format wird der Lebensstil der breiten Masse von den Bildmedien beeinflusst.
In der modernen Welt haben die Medien einen entscheidenden Einfluss auf das Leben. Gemäß Statistiken ist der Medienkonsum nach dem Schlaf und der Arbeit für den Unterhalt die drittwichtigste Tätigkeit des Menschen weltweit geworden. Die Medien tragen erheblich zur Verbreitung des westlichen Lebensstils und Zerstören der religiösen Werte bei. Manche sprechen sogar von einer weltweiten religionsfeindlichen Medienoffensive, die insbesondere gegen den Islam im Gange ist. Die verschiedenen Fernsehsatelliten und Internetnetze strahlen täglich tausende Bilder und Szenen aus, die dazu dienen, den westlichen Lebensstil zu fördern und andere Kulturen, die sie als Rivalen betrachten, zu zerstören. Die westlichen Medien sind bestrebt, das westliche Leben als höchstes Ziel zu propagieren. Deshalb sprechen sie nie von den Mängeln und negativen Seiten dieses Lebensmodells. Die Elemente des westlichen Lebensstils werden, um Ablehnung vorzubeugen, schleichend eines nach dem anderen mittels Satellitenfernsehen und Internet, Bücher, Konsumgegenstände und so weiter in die Zielgesellschaft exportiert. Wie gesagt, wird der Lebensstil des Einzelnen und einer Gesellschaft von den Überzeugungen, den Werten und den Weltanschauungen dieser Person und der Gesellschaft beeinflusst. Die materialistischen Weltanschauungen und die genuss- und profitorientierten Wertordnung bringen natürlich ihren eigenen Lebensstil hervor. Ebenso wie die religiöse Weltanschauung und die Werte, die zur Vervollkommnung und dem wahren Glück des Menschen führen sollen. Die Religion legt zuerst eine Weltanschauung und eine besondere Ideologie als Fundament für die Gestaltung des religiösen Lebens vor. Daraufhin unterbreitet sie den Regeln für alle menschlichen Lebensbereiche und verfolgt damit die Verwirklichung einer ganz besonderen Lebensweise. Die moralischen Regeln und das Religionsrecht sollen im Grunde ein Modell für ein religiöses, gottgefälliges Leben konstruieren. Diese Weisungen beziehen sich auf Kleidung und Nahrung, äußere Aufmachung und Verhalten zur Familie, Nachbarn, den anderen Muslimen und anderen Mitmenschen und dem Austausch zwischen den Religionen. Alle diese Weisungen sind für die Gestaltung des religiösen Lebensstils gedacht. Der Lebensstil eines Menschen wird immer von seinen Zielen beeinflusst. Ein wichtiges Ziel verpflichtet jeden automatisch zu entsprechenden Lebenssitten. Wenn jemand an einem schwierigen wissenschaftlichen Wettbewerb wie die hiesige Aufnahmeprüfung für die Zulassung zur Universität teilnehmen will, wird er seine Tätigkeit darauf abstimmen und sich andere Probleme vom Hals halten, damit er sich ganz auf diese Prüfung konzentrieren kann. Er wird eine Zeit lang darauf verzichten, Romane oder eine Zeitung zu lesen, einen geeigneten Ernährungsplan einhalten und seine Kontakte zu anderen vorübergehend einschränken. Wenn nun jemand im Leben nur auf Genusssteigerung aus ist, wird auch er sich bestimmte Gewohnheiten aneignen, zum Beispiel nur nach bestimmten Dingen streben, sich nicht bei den anderen nach ihren Problemen erkundigen, sich alle möglichen Geräte und Mittel für sein Vergnügen anschaffen und so weiter. Jemand, der sich im Leben die Suche nach Gottes Nähe zum Ziel gesetzt hat, wird alles als Mittel zur Erreichung dieses Ziel einsetzen, vom täglichen Gebetsritual und anderem Gottdienen bis zum Beruf und Gewerbe, dem Studium und der Freizeitgestaltung, der Gesundheitspflege und dem Kontakt mit anderen, der Produktion und dem Konsum und so weiter. Das heißt, alle Dinge in seinem Leben werden einen religiösen Sinn erhalten. Nicht nur zu Hause und in der Moschee, sondern auch auf der Straße, im Unterricht und auf der Arbeit wird er als erstes daran denken, Gottes Zufriedenheit zu erzielen. Das ist es, was der Islam von den Muslimen erwartet. Damit wird einem Muslim automatisch ein Lebensmodell zusagen, in dem ein Optimum an Gottdienstbarkeit herrscht und das ihm am meisten dazu verhilft, in Gottes Nähe zu gelangen, ob in seinem Privatleben oder in der Gesellschaft. Bei der Kleiderwahl denkt er zum Beispiel auch daran, was Gott möchte, dass er trägt. Islamische Sitten und eine Lebensweise, die im Zeichen des Glaubens an den einen Gott steht, bedeuten somit, dass der Lebensstil Ausgangsbasis für die Gottdienstbarkeit wird.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pass Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.